Metron Podcast. Architektur und Planung. Wir gestalten Lebensräume und sprechen darüber.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute mit dem Fokus Weiterbauen, Thesen und Taten der Raumplanung. Wir haben zu diesem Thema im März ein Kolloquium durchgeführt und durften da in einem Podiumsgespräch verschiedene Thesen zum Weiterbauen und die Rolle der Raumplanung beim Weiterbauen gemeinsam mit Expertinnen und Experten diskutieren. Mein Name ist Dennis Belloli, ich bin Verkehrsplanerin und durfte dieses Gespräch moderieren. Wir haben euch im Folgenden einen Teil des Podiumsgesprächs zum Nachhören aufgezeichnet. Damit der Kontext hergestellt ist, werde ich zuerst kurz die Thesen erläutern, welche wir als Basis für das Gespräch präsentiert haben. Ihr findet diese auch verlinkt in den Shownotes zum Nachlesen. Danach wechseln wir ins Gespräch. Zum Ausblick, in einer zweiten Folge werden wir dann noch einige für uns wesentliche Punkte aus der Podiumsdiskussion aufgreifen und mit RaumplanerInnen der Metron besprechen, doch dazu in der nächsten Folge mehr. Bitten wir uns nun zuerst den Thesen, die als Grundlage für die Podiumsdiskussion dienten. Wie wir alle wissen, formuliert unser neues Klimagesetz das Ziel von Netto Null bis 2050. Gleichzeitig steigt die Zahl der rückgebauten Gebäude kontinuierlich an. Der Rückbau von Gebäuden und Straßen machen 80% des gesamten Abfalls aus und das sind natürlich ganz schön viele Treibhausgase. Einen wichtigen Beitrag, um diese Abfallmenge zu reduzieren und somit einen Beitrag zu Netto Null zu leisten, ist das Weiterbauen. Verschiedene Disziplinen setzen sich bereits intensiv mit diesem Thema auseinander. Und wir sind der Meinung, dass die Raumplanung ebenfalls aktiver werden sollte. Immerhin bestimmt sie, was, wo und wie gebaut wird. Produkt unserer vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema sind 7 Thesen, wie die Raumplanung das Weiterbauen fördern kann. 3 davon sind die Erhaltungen, die die Raumplanung einnehmen kann, und 4 sind konkrete Taten. These 1. Innenentwicklung ist Klimaschutz. Mit dem Ziel einer flächeneffizienten und ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung bleibt die Kernaufgabe der Raumplanung unverändert. Was sich ändert, ist der Blick auf den Bestand. Seine Talente sind konsequenter zu erkennen und weiterzuentwickeln. These 2. Planungsinstrumente weiterentwickeln. Komplexe Aufgaben verlangen nicht nach neuen Instrumenten, sondern nach einem guten Umgang mit den gestiegenen Anforderungen. Unsere bewährten Planungsinstrumente sind entsprechend weiterzuentwickeln. Insbesondere sind dies Baugesetze, räumliche Entwicklungsstrategien und Nutzungsplanungen. These 3. Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Die Raumplanung benötigt weiterhin den Gesamtblick, indem sie die Bedürfnisse von Eigentümerschaft, Bewohnerschaft und Standortgemeinde ins Zentrum stellt und differenziert das gesamte Repertoire des Bauens verwendet. Die Strategien Erhalt, Sanierung, Weiterbauen oder Ersatzneubau haben sich nach diesen Bedürfnissen zu richten. These 4. Weiterbauen aufzeigen. Die Potenziale des Weiterbauens werden häufig übersehen und sind darum aktiv zu überprüfen. Mit Innenentwicklungs- und Entwicklungskonzepten stehen bereits etablierte Planungsinstrumente für die Integration des Weiterbauens zur Verfügung. Eingebettet in die gewachsenen Quartierstrukturen mit interdisziplinärem Blick auf Siedlung, Verkehr und Freiraum und als Beitrag zur Stadt der kurzen Wege. These 5. Weiterbauen aktiv fördern. Das Weiterbauen braucht eine Unterstützung mit der gezielten Anpassung von Baugesetzen, Verordnungen sowie Bau- und Zonenvorschriften. So kann es flächendeckend in die Regelbauweise integriert werden. Notwendig sind 2 Maßnahmen. Einerseits die Flexibilisierung von Vorgaben, um ungewollte Hürden abzubauen, andererseits die Schaffung baulicher Anreize, um das Weiterbauen zu fördern. These 6. Alternativen systematisch abklären. Sondernutzungsplanungen und qualitätssichernde Verfahren bieten ideale Voraussetzungen, um den Erhalt und die Weiterentwicklung des Bestands in größerem Maßstab zu prüfen. Entscheidend dafür ist, dass Gemeinden und Städte sich durch die Nutzungsplanung die Möglichkeit schaffen, die Abklärung von Alternativen verbindlich einzufordern. Und zu guter Letzt These 7, Kommunikation schafft Bewusstsein. Veränderungen entstehen nicht nur durch übergeordnete Vorgaben, sondern auch durch gezielte Kommunikation, die Akzeptanz schafft und Engagement fördert. Raumplanende prägen an Workshops, Informationsanlässen und Sitzungen das Denken von Politik, Bevölkerung und Eigentümerschaften und schaffen so die Basis für ein nachhaltiges Umdenken. Auf dieser Grundlage sind wir ins Gespräch gestartet. Die Podiumsteilnehmenden stelle ich euch gleich direkt im Gespräch vor. Mich hat von den Teilnehmenden interessiert, wie sie die Rolle der Raumplanung beim Thema Weiterbauen sehen und was sie sich von der Raumplanung wünschen oder vielleicht auch eben gerade nicht. Ich wünsche euch beim Zuhören viel Vergnügen. Ich würde gerne mit einer kurzen Vorstellungsrunde starten und das auch gleich mit einer Blitzfrage verknüpfen. Wir starten noch nicht so in die richtige Diskussion. Ich bitte euch, diese Frage auch kurz zu beantworten. Alles andere Erläuterungen kann man nachher noch nachlesen. Ich starte gleich bei dir, Marc Knellwals. Du bist Architekt bei der Metron Architektur. Von dir weiß ich, dass du sowohl weiterbaust und auch neu baust. Wunder würde mich nehmen, was machst du lieber?
Weiterbauen. Kann ich jetzt nicht anders sagen, oder? Nee, aber effektiv weiterbauen ist spannend.
Konstanze Domart, du bist bei Amt für Städtebau der Stadt Winterthur und dort Leiterin der Denkmalpflege. Quasi der Profi oder die Profi in Sachen Weiterbauen, bist auch Dozentin Denkmalpflege bei der Uni Zürich und der ZHW. Wie gesagt, von Amtes wegen ein Profi. Was reicht dich besonders am Weiterbauen?
Die Komplexität, muss ich jetzt mal so direkt antworten. Also es ist wirklich eine intellektuelle, praktische Herausforderung, also auf allen Ebenen. Und es ist genau das, was mich auch an der Denkmalpflege so sehr reizt. Das ist eben prinzipiell mal weniger eine Arbeit mit Objekten, sondern mit Menschen.
Vielen Dank. Du bist auch verkabelt. Wunderbar. Dominik Arioli, du bist Head Development and Construction bei AXA Investment Managers. Vielleicht ganz kurz ein erster Einblick. Wann ist Weiterbauen für dich eine Option?
Fast immer. Also das ist die Impulse-Statement.
Danke. Wir gehen da sicher noch näher darauf ein. Katrin Oser, Leiterin Siedlungs- und Regionalplanung Ost beim Kanton Aargau, also die Vertretung des Kantons, der natürlich auch etwas zur Raumplanung und zur Vorschriften zu sagen hat. Ich habe dich vorgewarnt, mich würde interessieren, welchen Anteil beschäftigst du dich mit Weiterbauen und welchen mit Neubauen in deiner Tätigkeit?
Ja, genau. Also in Zahlen kann ich es nicht nennen, aber es ist immer mehr das Weiterbauen. Es wird schon noch neu gebaut, natürlich. Aber vor dem Hintergrund des Bodens, der immer weniger wird und die Ansprüche, die steigen an den Boden, ist das Weiterbauen immer mehr ein Thema bei uns.
Also ich bin froh, wir sind so kongruent. Das Weiterbauen macht es einfacher, diese Diskussion zu führen. Tobias Sonderegger, du bist Raumplaner bei Metron, Raumentwicklung. Und wir haben im Vorfeld etwas darüber gesprochen, wie dieses Spannungsfeld mit Politik und Vorschriften und den eigenen ethischen Wünschen ans Weiterbauen ist. Wenn du einen Wunsch frei hättest, du kannst ihn richten an wen du willst, was würdest du dir wünschen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe viele Wünsche, aber ich glaube, in Bezug auf Bestand ist zuerst mal, glaube ich, dass der Bestand wertgeschätzt wird, sei das in der Fachdisziplin oder in der Politik oder auch in der Bevölkerung. Der emotionale Wert vor allem auch mehr berücksichtigt wird im Planen und Bauen und eben dann, wenn man aufs Raumplanische kommt, dass das wirklich auch ein Teil der raumplanerischen Interessensabwägung wird, beziehungsweise mehr wird, würde ich sagen. Das ist so der Wunsch, so jetzt kurz zusammenzufassen.
Auf die Hürden auf diesem Weg gehen wir dann noch etwas näher ein. Gut, vielen Dank für diese Blitzrunde. Ich möchte jetzt gerne etwas vertiefter einsteigen und möchte gerne dort starten, wo gebaut wird, tatsächlich.
das Kernthema ist Raumplanung, aber wir starten mal da, wo die Wünsche oder die Schwierigkeiten vielleicht sind. Dominik, was macht euch das Weiterbauen schwer?
Ich habe mir das jetzt auch während dem Zuhören der Thesen überlegt. Oder von all unseren Projekten sind 3/4 der Projekte, das sind Sanierungsprojekte. Und 1/4 sind Neubau. Man könnte jetzt die Frage auch stellen, was macht den Neubau schwierig oder so. Aber ich glaube, es sind vielleicht Baugesetze. Ich finde, das müssen wir noch vertieft untersuchen oder darüber sprechen. Vielleicht ist es auch die vorhandene Struktur, die dann vielleicht doch nicht so toll ist. Wir setzen uns von Anfang an auseinander und das machen wir eigentlich immer schon, habe ich hier auch überlegt, weil das gehört zu einem Variantenstudium, welches ist jetzt die beste Lösung, oder? Und ich glaube, ja, der Entscheid gegen das Weiterbauen, der hat entweder mit einer wirklich fatalen Bausubstanz, ich nenne es jetzt mal so, zu tun, oder mit einem massiven Ausnutzungspotenzial um diese. Und da, ja, ist das Verdichten versus Erhalten, das ist ein Thema, oder? Und dann tönt das immer gut, man kann ja aufstocken und so, aber das funktioniert halt auch nicht. Also mit kleinem Geschoss, oder? Aber wir reden teilweise von Ersatzneubauten, ja, mit Arealüberbauung, mit dem Planungsmittel, das vorhanden ist. Dann ersetzt man 2-geschossige kleine Bauten mit 7-geschossigen Bauten. Das ist natürlich ein massives Auswirkungsfeld. Aber das muss auch genutzt werden. Also, ich glaube, die Innenverdichtung ist ja ein zentrales Element, oder? Und da glaube ich, ja, gibt halt dann manchmal, kommt man dann zum Entschluss, dass man die vorhandene Substanz halt, quasi opfern muss. So. Aber nicht immer.
Danke. Marc, du bist vielleicht so etwas dazwischen.
Ja.
Du wirst wahrscheinlich bezahlt von denen, die bauen manchmal und hast aber Regeln einzuhalten, die andere machen. Was würdest du sagen, was brauchst du von der Raumplanung?
Also ich finde das super spannend, oder? Also war ja sehr ein kluger Zug, oder? Diese Thesen, das muss man vielleicht zum einen sagen. Und ich möchte noch kurz eine Reflexion auf dich oder deinen Input geben, Dominik. Das ist natürlich in der Tat so, dass Bauen im Bestand bedeutet natürlich eine Komplexität. Das heißt, für uns als Planer, als Architekten, insbesondere auch, dass das nicht per se planbar ist, was bei einem Neubau von Anfang an viel eher quasi kalkuliert werden kann. Und dieses Risiko des Nichtplanens muss man irgendwo mitunter von Garantien bis, man weiß nicht genau, was die Substanz dann effektiv hergibt, dass dies natürlich dann entsprechend auch mit einkalkuliert wird. Und das heißt, dass wir heute im Grundsatz in einem so ein bisschen kapitalisierten Wertschöpfungsprozess oder System uns bewegen. Und das bedeutet insbesondere natürlich, auch wenn du es fragst, was kann die Raumplanung tun, was wir natürlich als Architekten merken, ist insbesondere, dass diese Opportunität des Bauens im Bestand nur dann eigentlich angewendet wird, wenn quasi diese Wertschöpfung höher ist und mindestens so gut ist wie der Neubau. Oder? Und das heißt, wir brauchen quasi dieses Set an Möglichkeiten, wie du es richtigerweise beschrieben hast, also sei es über einen Bonus, sei es über CO2-Steuern, was auch immer. Wir brauchen so die Argumentation, oder? Wir suchen als Architekten eine Argumentation, warum das Bauen im Bestand und letztendlich ihr auch als Investoren, als Entwickler, warum Bauen im Bestand besser ist, mindestens besser ist, als quasi der Neubau. Aber das reicht ja, also ich sage mal, das Äquivalente reicht nicht, weil eben genau wie du richtigerweise sagst, dieser Risikofaktor, oder, des Unplanbaren und der Mehrkosten, die sich vielleicht erst im Prozess ergeben, nicht von Anfang an per se schon feststehen. Deswegen, wir brauchen so dieses, also kurz gesagt, das Argumentarium, das würde uns sehr helfen eigentlich für das Bauen im Bestand, für das Weiterbauen im Bestand.
Gibt es Momente, wo ihr Vorschriften hilfreich findet?
Unbedingt. Unbedingt, oder? Wir haben natürlich, also ich sage es unbedingt, das ist jetzt, ich bin ja nicht ein Mensch oder nicht ein Freund der Vorschriften. Es ist vielleicht etwas zu schnell, voreilig. nicht, dass ich es, wird vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Es könnte aber, Vorschriften könnten uns durchaus helfen, im positiven Sinne, die natürlich auch als Beispiel hätten wir jetzt eine Art, eine bei Objekten, Materialien gibt es eine VRG, vorgezogene Recyclinggebühr. Das ist wie klar, dass man eigentlich gewisse Dinge reguliert und sagt, wir müssen einen Beitrag leisten. Wenn das jetzt auch in der Architektur so wäre, dann hättet ihr auch ein Argumentarium, oder? Wo ihr sagt, wir insbesondere, dass uns helfen würde, eben so dieses wiederum diese Argumente vielleicht besser oder schneller zu finden. Aber, oder, und das ist schon diese Differenziertheit an der richtigen, am richtigen Ort, oder? Also quasi hilfreiche Regulierung und nicht verhindernde Regulierung. Also deswegen unbedingt differenzieren, das ist klar.
Genau, Vorschriften und Anreize. Constanze, ich glaube, damit kennst du dich aus.
Also ich habe jetzt beim Zuhören ging mir so durch den Kopf, also wir machen ja sehr viel die Erfahrung damit, dass Eigentümer, Entwickler zu uns kommen und eigentlich recht genau wissen wollen, worum es geht. Also sehr früh sagen, mein höchstes Gut ist Planungssicherheit und das möchte ich eigentlich von Anfang an abholen. Und wir dann in die Rolle kommen, dass wir erklären müssen, wenn ihr jetzt Planungssicherheit fordert, dann fangen wir an, das abzuklären und dann stellen wir euch das unter Schutz. Und damit ist der Ermessensspielraum von ganz breit zu ganz schmal, sowohl für den Entwickler als auch natürlich für uns als baubegleitende, beratende, von Amtes wegen sozusagen auch. Und also für uns und eben auch für die, die entwickeln, ist eben genau diese Forderung nach einer absoluten Planungssicherheit und nach eben diesen Vorgaben sehr, sehr hinderlich im Prozess. Also man muss wirklich phasengerecht, Schritt für Schritt, ein gemeinsames Herantasten. Das braucht viel Vertrauen und es braucht halt auch sehr früh das Offenlegen von den Bedürfnissen und Erwartungen und so weiter und natürlich auch von den Erwartungen von Seiten der Denkmalpflege. Aber ich bin da sehr vorsichtig mit diesem zu frühen Einengen in Planungsprozessen und wir versuchen wirklich eher das Buch sozusagen offen zu halten und weiterzuschreiben. Und darum geht es ja auch in der Denkmalpflege, also wirklich zu analysieren, was da ist. Vorhin wurde das so schön gesagt, das Potenzial vom Weiterbauen aufzuzeigen. Also das ist genau unser Job eigentlich, wirklich zu zeigen, was ist da, also an Identität, an Materie quasi, an wirklich auch an Material, was einfach derartig solide vor 100 Jahren da hingesetzt wurde, dass man sich das wirklich gut überlegen muss, ob man da jetzt eingreift und wo greift man jetzt ein und eben diese Hebelwirkung und so weiter. Also dass wir eigentlich versuchen, eher von dem, was da ist, erstmal also wirklich das gut zu analysieren und dann darüber ins Gespräch zu kommen mit den Eigentümerschaften, den Investoren und die Potenziale gemeinsam zu entdecken. Am besten entdecken nicht wir die, sondern oder erklären wir die, sondern sie werden wirklich gemeinsam entdeckt. Und dass man dann in so einen Dialog kommt und sich dann darüber austauscht, wo engen wir quasi uns gemeinsam ein, nicht hoheitlich von Anfang an so als Behörde schon mal alles hier so auflistet. Und in diesen Prozess zu kommen, das macht dann wirklich Spaß. Mhm. Das schafft ja.
Und ist es das, was du auf der Raumplanung empfehlen würdest? Also die Frage ist ja von den Weiterbauprofis, was kann die Raumplanung da lernen?
Die beiden Disziplinen können unglaublich viel voneinander lernen, also weil sehr viel wie Interessenabwägungsprozesse und so weiter sind ja Prozesse, die kommen aus der Raumplanung in die Denkmalpflege, was ich ganz toll finde. Aber ich glaube, im Bereich so Analyse, was da ist am Ort, was die Dinge schon mitbringen und so, ich glaube, da können wir vielleicht so ein bisschen aufzeigen, wie stellt man das auch dar? Wie kann man auch Sensibilitäten darstellen in Ampelplänen beispielsweise? So gewisse Instrumente sind vielleicht hilfreich, die man durchaus von einem kleineren Maßstab auch in einen größeren Maßstab skalieren kann. Aber eben, das haben wir auch schon diskutiert, dieser Pflegebegriff. Denk mal, Pflege ist ja ein sehr altmodischer Begriff, fand ich immer. Aber bis mir irgendwann aufging, eben, es geht eben in erster Linie um die Eigentümer, um die Investoren. Wenn ich die nicht gewinne und mit denen ich den Mehrwert gemeinsam entdecke, dann kann ich das Haus unter Schutz stellen und es geht trotzdem zugrunde. Weil ich bin einfach da einmalig, stelle es unter Schutz und dann sind die Menschen, die das nutzen, diejenigen, die es in die Zukunft tragen müssen. Und wenn diese Erkenntnis nicht da ist, auch bei jemand, der was entwickelt, dann bringt ein formeller Schutz einfach nicht viel. Also man muss wirklich gemeinsam diese Pflege irgendwie begreifen. Und Raumpfleger ist irgendwo, habe ich glaube ich neulich gelesen. Das wäre für mich jetzt etwas, was ich anregen würde, dass man sich überlegt, inwieweit kann man dieses gemeinsame Pflegen auch vom kleinen Maßstab in den großen Maßstab tragen.
Kannst du dich da finden? Ihr habt euch ja schon etwas damit auseinandergesetzt, eben mit dem Thema Raumpflege, also auch das Pflegen von vielleicht Quartierstrukturen. erstens, ja, kannst du dich damit identifizieren? Ich nehme an, ja. Und wo siehst du die Hürden und Hebel jetzt aus Sicht der Raumplanung?
Klar, ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen unsere Aufgabe auch, oder eben das Analysieren auch von Raumstrukturen. Vielleicht kann man es auch ein bisschen kritisch sehen jetzt in den letzten Jahren. Ging es dann halt wirklich darum zu verdichten, Siedlungsentwicklung nach innen, und das ist auch ein wichtiges Ziel und immer noch die Hauptaufgabe, zumindest der letzten 10 Jahre in der Raumplanung. Aber ich finde schon, vielleicht ging dann die Analyse des Ortes manchmal ein bisschen verloren, vielleicht auch, oder eben genau, dass man es noch, also ich würde jetzt nicht vorwerfen, dass wir das nicht gemacht haben, aber genau die Frage, oder also zweigeschossige Gebäude ersetzen nur 7-geschossige Gebäude, dass das überhaupt möglich ist, ist ja eigentlich eine raumplanerische Tätigkeit vorweg. Und da ist vielleicht schon, also eben, ich glaube, an zentralen Orten, an gut erschlossenen Orten macht das sicher Sinn, oder? Aber macht das überall Sinn? Und ich glaube, das ist jetzt wirklich der Punkt auch, vielleicht nochmal, auch die Raumplanungsdisziplin nochmal, dass wir uns nochmal einen Schritt zurück machen und müssen sagen, ja, macht das überall Sinn zu verdichten oder nicht? Und von dem her kann ich das mit dem Raum, mit der Raumpflege sicher unterstützen. Und vielleicht zur Frage Hürde, ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt Hürde nennen, aber eben die Sensibilisierung der Raumplanungsdisziplin, oder? Ich glaube, da müssen wir zuerst mal anfangen, dass die RaumplanerInnen merken, dass das auch ein Thema ist für sie, oder? Das ist nicht nur Architektur, Landschaftsarchitektur, eben weil wir die Regeln machen. Und ja, ich fand es spannend. Ich habe dann auch jetzt im Vorfeld auch noch ein bisschen gegoogelt und mal geschaut, was macht unser Fachverband Espace Suisse zu den Bauern im Bestand. Und das Erste, was ich gefunden habe, als ich Bauern im Bestand gegoogelt habe, Espace Suisse, war es eine Medienmitteilung, stand Bauern im Bestand nun zu. Und dann ging es aber darum, dass das Bauen in den bestehenden Bauzonen zugenommen hat. Das wurde in einer Studie zitiert vom letzten Sommer, was eben ja der Hauptauftrag ja ist von der Raumplanung. Das war dann schon Aufstockung und Anbauten, aber eben auch Ersatzneubau. Und da fand ich eigentlich das Wording noch spannend, oder? Und da hat man schon gemerkt, ja, ich glaube, die Raumplanung muss da wirklich nochmal ein bisschen Gedanken machen. Ja. Genau, in Flughöfen vielleicht, was heißt Bauen im Bestand, ist nicht nur in den bestehenden Bauzonen. Das finde ich so. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Und dann gibt es dann viele weitere Hürden, und da fängt es eben an. Genau die Argumente, da habe ich mich auch gerade gefunden, oder? Also wir brauchen auch Argumente. Also nicht nur ihr, auch wir. Eben weil Raumplanung ist politisch, oder? Und dann, wenn man dann in die Gemeinden, Städten rausgeht, aber auch mit den privaten Eigentümerschaften, dann müssen wir Argumente haben, oder? Weil schlussendlich entscheidet dann auch die Politik, wie es sein soll, und da müssen wir einfach jetzt gleich gute Argumente und Beispiele haben.
Der Kanton ist ja, gerade wenn man jetzt die Nutzungsplanung anschaut, nur eigentlich zweite Stelle. Das passiert bei den Gemeinden, ihr seid Genehmigungsinstanz. Wo könnt ihr unterstützen oder wo unterstützt ihr?
Ja, also genau, also das gerade das Aargau-Baugesetz ist ja sehr offen formuliert und ermöglicht viel. Also genau, wie du meintest, ist da den Gemeinden wird da eine bedeutende Rolle zugespielt, und für uns ist es auch wichtig, früh zu sensibilisieren beziehungsweise zu kommunizieren, oder dass auch viel möglich ist, also dass man sie auf gewisse Themen auch frühzeitig hin hinweist, oder? Also es gibt ja bei uns da auch den Grundlagenbericht, wo man dann bewusst eigentlich schon über die Disziplinen, über die Fachstellen hinweg gewisse Empfehlungen mitgibt und dann eigentlich auch wirklich ganz klar früh im Prozess schon überlegt, wo will ich hin, was für ein Planungsinstrument ist das geeignete, und dann so Themen wie zum Beispiel Umgang mit Bestand, wie kann ich den festschreiben, ist das in der Regelbauweise möglich, braucht es nicht doch einen Gestaltungsplan etc. Und da können wir natürlich beraten, oder da sind wir dann, die Hinweise geben können, unterstützen können. Baugesetz ändern ist halt einfach nicht von heute auf morgen möglich. Von daher plädieren wir halt viel über die Regelbauweise zu machen oder halt dann über die Sondernutzungspläne und dann idealerweise natürlich in einem disziplinübergreifenden Prozess, in einem qualitätssichernden Verfahren. Und dann sind Themen natürlich wie Identität oder ich sage jetzt auch Ortsbild wird immer bedeutender auch für uns. Also ich sage jetzt ISOS. Weiß nicht, ob das heute ein Thema ist, aber das ist natürlich schon etwas, was immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und da ist dann halt auch im Aargau ist das auch getrennt von der Denkmalpflege zum Ortsbild bei uns in der Raumplanung, dass wir da auch viel selber viel sensibilisierter geworden sind in den Jahren.
Darf ich etwas jetzt los?
Auf jeden Fall.
Aber mir brennt es ja schon lange unter Nägel, aber auf beim ersten Durchlesen dieser Thesen und aufgrund des Gesprächsverlaufs, ich würde die Reihenfolge umstellen. Ich würde die 7. These ganz an Anfang nehmen. Es hat alles mit Kommunikation zu tun, reden miteinander, über Ansprüche. Darum war ich vorher gerade so aufgeschreckt. Ich bin natürlich nicht für mehr Baugesetz. Ich weiß Gott schon zu viel. Und es ist so kompliziert. Und das macht so und das macht so und das macht keinen Sinn. Also das würde ich mit den Baugesetzen abändern, würde ich ganz am Schluss machen. Wenn, dann deregulieren, ehrlich gesagt. Das ist wirklich, mir ein großes Anliegen bei den Baugesetzen, muss man nicht überwachen. Ich würde die Kommunikation am Anfang stellen. Und ich glaube, und das ist, finde ich, da hat die Raumplanung eine große Aufgabe und kann kommunizieren, moderieren. Ich finde, dass so Prozesse müssen moderiert werden. Oder? Es gibt ganz verschiedene Interessen, oder? Und dann muss man sagen, gut, das ist ja schön und gut, aber vielleicht ist jetzt hier nicht die maximale aus und so, und dann machen wir runter, oder? Und dann gibt es da noch ein bisschen und so. Das muss moderiert werden, diese Prozesse.
Braucht sicher jemand, der wirklich sicherstellt, dass allen Gehör verschafft wird. Weil das ist häufig so, dass in Prozessen entweder Personengruppen oder Interessengruppen oder auch Themen oder Disziplinen ausgeblendet werden, wenn man sagt, jetzt noch nicht an den Tisch, vielleicht später oder und dieses ganze Vertuschen und Verdecken, also dass wirklich alles ganz früh auf den Tisch kommt, dass auch alle wichtigen Stakeholder am Tisch sitzen und wenn es auch die Nachbarin oder wer auch immer noch ist und das sicherzustellen, diese Moderation, die kann häufig nicht aus einer Disziplin oder aus einer Interessengruppe heraus erfolgen, weil wir als Denkmalpflegende erleben oft, dass wir dann in so eine Rolle hineingehen, aber das ist überhaupt nicht unsere Rolle. Also, dass alle in ihren Rollen bleiben und dass eine Moderation erfolgt, da weiß ich eben nicht, ob das vielleicht auch eine neue Rolle der Raumplanung sein kann oder wir erleben es einfach sehr profitiert, wirklich als Profit, als Mehrwert, wenn wir Prozesse sauber durchführen und Leute am Tisch sitzen, die professionell sowas dann auch führen und diesen runden Tisch bespielen. Das
also ich finde, geht da absolut einher, also diese Kommunikationsrolle. Unglaublich wichtig und ich glaube, es ist auf allen Ebenen, oder? Ich glaube, die Raumplanung kann einen wichtigen Part übernehmen. Aber ich sehe auch, das sind kooperative Prozesse, oder? Du hast es gesagt, es ist ein richtig, richtig komplexer, ein Anforderungsfeld, das hochkomplex ist, braucht ein kollektives Wissen, oder? Und in dem Sinn braucht es auch diese Kommunikation innerhalb dieser Spezialisten etc. Aber auch, und das ist wichtig, auch diese Bevölkerungsgeschichte, oder? Wir haben bis jetzt nicht über diese Kultur und auch gesellschaftliche Entwicklung gesprochen, die natürlich auch einhergeht mit einer Entwicklung, die eben auch das Verständnis, oder, für Bauen im Bestand mittragen muss, oder? Und das finde ich bis jetzt noch so ein bisschen auf dieser professionellen Seite, wo das jetzt diskutiert, aber ich finde es noch wichtig, dass eben auch so dieser Schritt, oder, in der gesellschaftlichen Entwicklung entsprechend auch natürlich mitkommt und dass so das Verständnis, dass eben der Bestand, der sich transformiert, eben nicht quasi, ich sage jetzt, bewusst minderwertig ist, oder so als Claim, gegenüber dem Neubau, sondern dass eben eine Wertigkeit, wir haben das gehört, also diese Wertschätzung, oder diese Wertigkeit erhält. Und ich glaube, das ist eben, es ist ein bisschen philosophisch gesprochen, ein Generationenproblem, oder? Wir sind jetzt daran, dies zu formen, oder? Es kommt jetzt langsam in die Köpfe, wir reden jetzt, sprechen jetzt darüber. Aber vielleicht braucht es noch etwas mehr Zeit, bis dieses Verständnis auch gesellschaftlich quasi verankert ist. Und ich glaube, dann wird es auch mehr gefordert vielleicht, oder? Aber wir können so diese Pionierrolle definitiv einnehmen.
Also ich glaube allerdings, dass es schon recht weit die Bevölkerung schon sehr sensibilisiert diesbezüglich ist. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade wenn es dann auch bei Mitwirkungsveranstaltungen ist, ist das Erste, was kommt. Der Erhalt von Gebäuden, die Identität behalten oder neu formen durch schon bestehende Gebäude, eher auch so ein bisschen eher kritische Stimmen gegen auch Verdichtung, oder? Also von daher, ich glaube, das ist halt dann auch so die Kunst, dass wirklich das Zusammenspiel von den beiden zu haben, im Wissen, klar, man muss innen verdichten, soll innen verdichten, aber man darf trotzdem kein Tabula rasa auch im innerstädtischen Gebiet machen, oder? Und wie schaffe ich das dann, diese Ansprüchen gerecht zu werden, auch zum Beispiel im Freiraum, oder? Also, dass ich da auch diese Flächen schaffe. Und ich glaube, da ist eigentlich die Bevölkerung unterstützt da. Da ist manchmal vielleicht mehr auf anderen Seiten von der Politik auch die Frage.
Einverstanden. Ich meine es aber jetzt in der Identifikation, ja. Sondern absolut einverstanden. Ja. Ich glaube, genau wie du sagst, dass er im Sinne des Transportierens einer Werthaltung, sehe ich das auch so, das wird unglaublich unterstützt. Ich frage mich aber, ist es auch so, dass man bereit ist, wie viel ist man bereit dafür zu bezahlen, sozusagen? Mhm. Das ist für mich die Frage. Würde man theoretisch auch für eine Wohnung als Beispiel mindestens so viel oder sogar etwas mehr bezahlen? Oder sagt man, ja, ich mache das sehr gerne, ich finde das sehr schön als Beispiel, aber ich bin nicht bereit, genauso viel ökonomisch auch dafür zu auszugeben. Ich weiß es eben nicht. Mhm.
Ich glaube, die Zahlungsbereitschaft, das ist ein ganz schwieriges Thema. Der Großteil unseres Portfolios, das ist die Agglomeration. Da ist die Zahlungsbereitschaft, die ist nicht hoch. Und wir haben mal einen ganzen, also einfach so, wir haben einen Versuch gemacht, wir haben versucht, ganz günstig, also so mit einem günstigen, schnellen Bau zu entwickeln mit der Firma Renke, so ein Holzbau, aber noch als Neubau. Und da haben wir so Umfragen gemacht, was ist euch wichtig in einer Wohnung? Und da war nichts von einem, alles was eigentlich kostentreibend ist, das ist denn doch nicht wichtig. Oder weil es einfach das Wichtigste ist, Miete zu behalten. Und ob jetzt das da mit so einer Sockelleiste so oder so ist, das interessiert mich. Das meint das Publikum nicht. Das meinst du?
Und das Weiterbauen, also das Wohnen im Bestand, ist das eine Bedeutung?
Ja. Und ich sage, warum, oder? Ich glaube, nur wegen dem Zeitpunkt, ich glaube, wir sind jetzt richtig, die Projekte zu bauen, oder? Die dann auch als zur Kommunikation dienen können, oder? Und was wir vorhin auf deine erste Sendung auch durch den Kopf gegangen ist, oder? Die spannendsten Wohnungen, die bauen wir eigentlich in Umnutzung von bestehenden Geschäftshäusern. Das würde man nie so neu bauen. Aber es wird total, das wird super cool, oder? und da glaube ich, einige sind jetzt fertig geworden, das ist kein Problem, oder? Und das sind keine konventionelle Wohnung, überhaupt nicht.
Dennis, genau, ich würde auch noch kurz was sagen, weil vorhin so schön der Ball zur Raumplanung gespielt worden sind, also eben, dass es die Moderationsrolle übernehmen soll. Ich glaube, wir sind das ja auch gewöhnt als Raumplanerin. Eben, wir müssen, darum habe ich es ja auch in der Blitzfrage gesagt, oder? Das auch mit der Interessensabwägung, das ist, glaube ich, unser tägliches Brot. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, dass die Raumplanung jetzt auch merkt, dass das eine Option sein kann und das wirklich auch diskutiert wird und vorangebracht wird. Und das andere, was ich vielleicht noch zum emotionalen Wert, habe ich auch in der Blitzfrage gesagt, das ist genau das, was man merkt in der Bevölkerung, oder? Also wenn ich durch die Straßen laufe und ein Baugespann sehe, meistens, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich finde es dann eher traurig, dass da ein Baugespann steht, weil ein Gebäude abgerissen wird, oder? Das ist so bei mir so wichtig. Und ich glaube, das merkt man dann in der Bevölkerung, man hört es jetzt auch immer mehr, eben auch ein bisschen die Abneigung gegen die Verdichtung, aber gleichzeitig merkt man auch, wenn man dann in der Praxis tätig ist, oder? Also ich glaube schlussendlich, wenn es dann einem selber betrifft und Auflagen gemacht wird und man darf das Gebäude nicht abreißen, dann ist es plötzlich ein Problem, oder? Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen schauen, was ist möglich und was nicht. Also ich glaube, so, wenn es einem selber nicht betrifft, ist es vielleicht noch einfach zu sagen, auch das Gebäude ist schön und soll erhalten bleiben, aber gleichzeitig wollen dann viele auch entwickeln. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen was, wo man auch noch ein bisschen ein Auge drauf werfen muss und wahrscheinlich auch eben in der Moderationsrolle noch wichtig ist.
Genau, dann helfen, das ergänzen.
Was braucht ihr denn für diese Moderationsrolle?
Eben, ich glaube, wir haben jetzt vorhin auch beim Referat von Giovanni gesehen, es gibt ja Beispiele mittlerweile eben und auch, glaube ich, das mit Anreizsystemen, da gehe ich schon auch einig. Also wir haben viele Baugesetze. Es wird immer komplizierter. Nichtsdestotrotz müssen wir wahrscheinlich dann schon auch drüber reden. Oder wenn wir das Netto-Null-Ziel erreichen wollen, glaube ich, zeigt es halt einfach ein bisschen die Vergangenheit, auch die Menschheit, oder dass es halt dann nicht nur immer über Freiwilligkeit geht. Also ich will jetzt da nicht plädieren, dass wir da Verbote schaffen müssen. Aber ich glaube, wir brauchen schon ein bisschen gewisse Voraussetzungen, dass wir auch die Möglichkeit haben, das einzuführen. Und ich glaube, das ist vor allem auf Bundesebene haben wir mittlerweile das Umweltschutzgesetz, das ja die Kreislaufwirtschaft drin hat. Ich habe dann auch nochmal im Vorfeld geschaut, da steht auch zum Beispiel etwas über nachhaltige Gebäude, auch im Kreislauf. Aber eben wahrscheinlich auf Kantonsebene braucht es da wie irgendeine gewisse Vorgaben. Das wäre wahrscheinlich am einfachsten, weil ich habe wie das Gefühl, ob dann wirklich die Gemeinden, eben das ist jetzt meine Praxiserfahrung, oder ob man dann was einführt, was vielleicht nicht vorgegeben ist und andere Gemeinde in der Nachbargemeinde macht es nicht, ob man das dann wirklich macht, ist schwierig, oder? Also will eine Gemeinde sich so einschränken, ich rede jetzt einfach mal so, und die andere Nachbargemeinde macht es nicht, oder? Und da sind wir wieder in politischen Diskussionen, oder? Dann hat man wieder Angst, dass wieder Abwanderung entsteht, oder? Ja, ich glaube, es braucht schon einheitliche Regeln, das, oder zumindest Möglichkeiten, das zu schaffen.
Ich glaube, im Baugesetz ist ja der Umgang, der sorgsame Umgang mit dem Bestand, kommt ja drin vor, wird erwähnt, dass man den halt ja auch beachten muss, Teil eigentlich von der Interessensabwägung, auch von der gesamten Analyse vorher schon, oder? Also das Thema Ortsbild nochmal muss abgehandelt werden in jedem Planungsbericht, der eine Grundlage ist für eine mögliche zum Beispiel Zonenänderung oder Sondernutzungsplanung. Also von daher, ich glaube, es geht mehr auch darum, im Prozess zu schauen, auch einzelfallweise, was ist der geschickte oder der richtige Umgang mit dem Bestand an dem Ort. Ich weiß nicht, ob man es einfach über alles legen kann. Und klar ist Gemeinde und Gemeinde, die sind unterschiedlich. Sie haben andere politische Agenten vielleicht auch. Aber trotzdem sind wir als Kanton, schauen wir schon drauf, dass ich natürlich den Bestand mit ihm umgehe, die Identität versuche, da auch an dem Ort zu erhalten. Und jo, in manchen Gemeinden ist mehr möglich als in anderen. Aber schlussendlich können wir nicht vorschreiben, erhaltet jedes Gebäude, oder?
Ich glaube, es geht fast um ein radikaleres Umdenken, als das jetzt, es klingt alles so recht harmonisch, aber unser Umdenken, ich habe jetzt hier gerade genau zugehört, Umdenken muss ja eben schon sein, nicht dieses eine oder das andere. Also häufig ist es ja wirklich, man kommt an einen Ort und man, breche ich jetzt nun ab oder erhalte ich das jetzt nun? Aber eigentlich muss man im Grunde an den Ort herantreten und sagen, was ist denn da und was mache ich mit dem, was da ist? Und dann beginnt ein Variantenstudium und dann muss man sich nach und nach in der breiten Vielfalt mit dem Ort beschäftigen, bis man dann vielleicht zu dem Ergebnis kommt, ich muss doch einen Großteil abbrechen. Aber diesen Prozess durchlaufen wir ja in der Regel überhaupt nicht, sondern man ist relativ schnell am Anfang, wir prüfen das oder das Szenario. Und es ist doch ein rechtes Schwarz-Weiß-Denken und ich glaube, wir müssen noch viel mehr umdenken. Und das beginnt irgendwo in der großen Flughöhe, hohen Flughöhe oder in der Raumplanung. Und dann müssen eben auch die Architekten wirklich in ihre Rolle wahrnehmen und eben auch moderierend mit aktiv werden und dann tatsächlich dem Eigentümer auch mal sagen, bitte, jetzt gehen wir nicht direkt quasi an die Behörden, sondern jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit gemeinsam und dann reden wir heran. Und ich bin ja selber Architektin, ich darf das sagen, ich spüre manchmal diese Rolle halt unter Architekten noch viel zu wenig, dass sie eigentlich gegenüber den Eigentümern und Entwicklern aufzeigen, wie wichtig dieses Storytelling eigentlich ist, dass man sich wirklich beschäftigt und Schritt für Schritt, bis dann dahin kommt, dass man allfällig abbricht oder nicht. Aber wirklich diese Auseinandersetzung mit dem, was da ist, noch viel mehr betreibt. Und wir erleben es oft, dass man auf uns als Behörde zukommt, quasi der Eigentümer so nach dem Motto, komm jetzt, mach das doch erstmal mit der Denkmalpflege aus. Ja, weißt du? Und uns fehlt eigentlich das Variantenspektrum.
Ich bin gespannt, was dann Dominik sagt, oder? Aber ich sehe natürlich schon, die Rolle des Architekten, der Architekten hat sich gewandelt, oder? Das ist natürlich schon, wie du sagst, das war ja gar noch nicht so lange her. Also wie ich noch an der ETH war das wie klar, der Neubau, der wird mal mit dem Beton ein bisschen geschliffen, oder? Bis er glänzt und dann ist es gut, oder? Und heute ist natürlich schon, dass man schon hingeht und sagt, okay, man prüft diese Varianten, aber das geht natürlich einher mit dem Verständnis, dass man ein bisschen so sein Ego zurücknimmt, oder? Sich, wie du sagst, natürlich so in dieser Rolle der Sorgfalt, diese Auseinandersetzung mit dem Bestand, mit dem vielleicht nicht mal so schönen Gebäude ursprünglich und erkennt, dass es eben doch ein Kristall noch sein könnte, oder? Wie du sagst, so in diesem Prozess des Entwerfens, das ist eine ganz andere Vorgehensweise. Und ich glaube aber immer mehr, also man sieht, wir haben gesehen, so diese Konkurrenzverfahren, also die kommen immer mehr, oder? Dass man sagt, okay, prüf doch genau diesen Zustand oder dass sogar bevorzugt wird. Und das hat natürlich schon so mit diesem Rollenverständnis zu tun, des Architekten, der Architektin, dass eigentlich noch fast eine bessere Aufgabenstellung, und das ist super, du warst wahnsinnig begeistert, dass du jetzt vorhin von diesen Transformationen der Bürogebäude in Wohnungen gesprochen hast. Das braucht es natürlich, oder? Diese Begeisterung seitens den Architekten, aber auch des Bauherrn, oder? Und den Investoren. Und wenn das gewährleistet ist, finde ich das schon eine sehr spannende und gute Geschichte. Ebenso in dieser Erkenntnis, dass ich könnte mir vorstellen, fast eine höhere, also nicht, das ist ein bisschen übertrieben, höhere Disziplin ist, aber es braucht noch mehr, um eben genau dieses Verständnis mit dem Vorhandenen zu schärfen, oder? Und etwas Neues zu generieren daraus. Also deswegen habe ich auch eingangs auf diese Blitzfrage gesagt, das ist schon eine tolle Geschichte, das Bauen im Bestand, weil eben genau diese Erkenntnis natürlich sich jetzt auch ein bisschen gereift hat, dass eben nicht nur der Neubau spannend an sich ist, sondern eben auch diese Auseinandersetzung. Und vor allem im Sinne der Zukunft, oder? Nicht unbedingt nur des Prospektiven, sondern auch des Perspektiven machen.
Merkt ihr das, dass Weiterbauen eine beliebtere Disziplin wird?
Ich habe interessante Erlebnisse machen können, oder aufgrund von kleineren Studienaufträgen. Beim einen gab es nicht, also das, für uns war es wie, das ist wahrscheinlich ein Ersatzneubau, weil auch viel, also auf einer kleineren Parzelle, also viel massive höhere Ausnutzung in Zürich, da mit diesen 12-Meter-Streifen entlang der Straßen und so, aber Lärmschutz und schwierig. Also fünf Projekte, jetzt haben wir Tabula Rasa gemacht und eines hat wirklich versucht, mit dem Bestand etwas zu machen. Es war super spannend, oder? Und auch am Schluss muss man sagen, die Qualität der Wohnung, es war wirklich ein sehr spezielles Gebäude, also so keine so eine 80 Jahre, ein Durchbrechen, man kann es fast so und wir haben aber den spannenden Ansatz einfach das mit dem Bestand umzubauen und die Ausnutzung aus, also da hat das Haus genommen und dann so eingepackt, oder, aber mit der Substanz. Und am Schluss kamen wir leider zum Schluss, dass das Produkt am Schluss und die Qualität der Wohnungen dann halt wirklich nicht so prickelnd ist, für die ganzen Aufwände macht. Und da haben wir uns dagegen entschieden, für einen neuen. Und also so spürt man das. Und ein anderes Projekt hatten wir jetzt auch gehabt. Und da habe ich dann, ich muss jetzt das leider sagen, einfach, und ich möchte da gar nicht gegen das Weiterbauen reden, überhaupt nicht, oder? Aber da kam es mir dann sehr verkrampft.
Aber ich glaube schon, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du sagst oder ansprichst, ist so dieser Pragmatismus. Ja? Also nicht um jeden Preis, aber wir haben vorhin gehört, auch in der Innenentwicklung, oder nicht? Es braucht zuerst mal diesen Prozess der Auseinandersetzung, eine ernsthafte Auseinandersetzung, auch seitens des Bauherrn oder Bauherrin, oder? Wo man sagt, okay, man prüft es echt, oder? Es ist nicht nur ein Vorwand, weil es gerade im Trend ist, sondern es braucht wirklich diese Auseinandersetzung, aber auch natürlich diesen Pragmatismus, dass es dann auch im Aufwand oder irgendwo dem Bestand gerecht werden muss.
Und es braucht eben tatsächlich auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Demut des Architekten zu sagen, was wäre, wenn ich dieses Konzept, was ich jetzt vorfinde, wir hatten so einen Fall in Winterthur gemeinsam, eine größere Siedlung, wo es darum ging, ja, wie bringen wir jetzt zusätzliche 20% Baumasse in diese Siedlung und was wäre, wenn wir die jetzt in ihrem ursprünglichen Konzept versuchen zu verstehen und wirklich weiterzubauen, also in einem wörtlichen Sinne, bis hin zu, wie mimetisch wird das Ganze jetzt auf einer städtebaulichen oder auch architektonischen Ebene. Und das waren super spannende Fragen. Also wie weit ist denn das dann auch noch ablesbar, was wir da machen in 50 Jahren? Und also das und in dem Fall jetzt konkret hat das dazu geführt, dass man da einen Mehrwert erkannt hat, also auf Seiten Entwicklerschaft. Aber das muss halt nicht immer so sein. Also man kommt vermutlich auch an den Punkt, wo man sagt, das ist jetzt echt verkrampft, hast du das jetzt genannt. Dann muss man halt auch sagen, gut, dann geht's in dem Fall jetzt vielleicht so nicht. Also da muss man auch eine gewisse Ergebnisoffenheit vielleicht an den Tag legen. Gut, das war jetzt ein Inventarobjekt, das hat eine beschränktere Ergebnisoffenheit. Aber prinzipiell mal war das Weiterbauen da sehr gut möglich in dieser größeren Siedlung der 80er Jahre. Ist eine 80er Jahre Überbauung gewesen. 70er, 80er Jahre.
Ich finde es auch, es wird ein tolles Beispiel, bin ich überzeugt davon, oder? Aber auch da, es hat mit Kommunikation begonnen.
Ja.
Mhm. Und mit einer Offenheit aller Teilnehmer. Und das hat ein Resultat gebracht, oder? Und wir machen einen Testplan, eigentlich war auch so mehr Tabula Rasa, oder? Das war dann nicht besser am Schluss. Und irgendwann wird es vielleicht nicht durch ein Gesetz geregelt, oder? Sondern auch durch den Preis. Wenn wir nicht mehr wissen, wo wir mit dem Abfall hingehen in der Schweiz, dann wird das einfach teurer. Punkt. Und dann sieht dann unsere Rechnung wieder ganz anders aus. Oder? Weil jetzt muss ich, oder diese Umnutzungsprojekte, das, also jetzt rein aus der finanziellen Perspektive, das ist, das Tanz was heilig, oder? Also das kostet genau gleich viel, wenn ich etwas neu baue oder intensiv umnutze. Dann ist dann
wie steht es mit anderem? Wir haben vorhin über Argumente gesprochen. Es braucht Argumente. Finanzielle Argumente sind die einen. Es gibt andere, höhere Ausnutzung, wirklich auf auf Seiten BNO Anreize zu schaffen oder eben Argumente zu schaffen? Wie wirkt das?
Ich finde jetzt, wir sind jetzt eine sehr konziliante Runde, oder? Und alle sind eine etwas ähnliche Meinung. Wir müssen planen, bauen und auch von deiner Seite, oder? Aber ich stelle natürlich in der Praxis fest, dass es häufig eben nicht so diese Offenheit ist, oder? Das zu prüfen und schon gar nicht so im Sinne von, komm, ungefähr gleich teuer und wir prüfen das und stellen auch im Bestand quasi diese Szenen, also diese Bauten um. Deswegen bin ich natürlich sehr erfreut, das so zu hören, aber ich höre genau häufig natürlich das Gegenteil, dass es eben zwar mal so ein bisschen angesprochen wird, aber nicht in dieser Offenheit der Kommunikation, aber auch nicht der echten Absicht einer Umsetzung, oder? Und deswegen glaube ich, im Moment zumindest, stelle ich jetzt einfach fest, dass ich häufig schwache Argumente habe, also dass über diese Identifikation oder über CO2 oder über monetäre Geschichten schon gar nicht, oder? Habe ich eigentlich Mühe, quasi gute Argumente zu finden. Und wenn ich jetzt aber ein Instrument des Mehrnutzens hätte, also im Sinne vielleicht einen kleinen Bonus, dann habe ich natürlich gute Argumente, weil dann kann es relativ schnell rechnerisch nachgewiesen werden. Und das würde schon helfen in dem Sinne. Aber vielleicht, ja, also das ist eine vorbildliche Haltung im Grundsatz.
Ich habe vorhin, hast du gesagt, möglichst in der Regelbauweise ermöglichen oder ermutigen, weiterzubauen, habe ich sinngemäß. Das würde, so wie ich das verstehe, dafür sprechen, dass man schon in der Regelbauweise eigentlich Anreize ansetzt, damit Weiterbauen überhaupt in Erwägung gezogen wird.
Ich glaube, das ist wieder das Thema, dass ich schon früh das, was du gesagt hast, mit dem Variantenauslegen mache und aber auch schon eine Vision habe, ja, in was für einem Planungsinstrument schaffe ich das eigentlich zu verwirklichen? Geht es mit der Regelbauweise oder geht es halt eben nicht? Und dann, dass ich schon früh genug eigentlich diese verschiedenen Interessen mit an Boot hole. Und da sind wir bei der Kommunikation, beim Sensibilisieren und beim Ausloten von den Möglichkeiten und der Einzelfallbetrachtung. Also von daher, glaube ich, kann man es nicht pauschal so sagen, oder? Also ich glaube.
Und wem kommt die Rolle des Anstoßens? Wem fällt diese zu?
Also es würde auch schon helfen, finde ich, wenn man jetzt sagt, gut, ein Anstoß zum Denken wäre ja auch eine Abbruchbewilligung. Ne? Dass man wirklich einen Abbruchgesuch stellen muss, das muss man ja in den allerwenigsten Zonen, dass man wenigstens sozusagen eine Art Argumentation aufbauen muss. Ich finde, es geht ja immer ums Argumentieren von Anfang an. Wir nennen das immer Storytelling bei uns. Aber man muss früher oder später eine saubere Argumentation haben. Nicht erst, wenn der Heimatschutz rekurriert, sondern auch schon bei Nachbarschafts- oder Mieterinformationen. Man muss eigentlich sauber argumentieren. Und das beginnt ja im Grunde schon ganz am Anfang. Und wenn man sich da eine Auseinandersetzung verweigert, ist es halt schwierig. Und dann muss man irgendwie die Argumente. Aber vielleicht ist irgendwas von Anfang an, dass man sagt, da ist schon was. Wenn jetzt nichts ist, dann baue ich hin. Aber da ist schon was. Und ich muss wie eine Begründung haben, warum ich das jetzt erstmal wegräume oder wie ich damit umgehe. Und ich muss die eigentlich ein bisschen verschriftlichen oder ein paar Stichworten. Und ich muss irgendwie an die Bewilligungsbehörde mit einer Argumentation. Fände ich jetzt irgendwie.
Bin mir nicht sicher, weil ich brauche
es. Bin mir auch nicht sicher, aber ich wollte es jetzt gerne diskutieren. Ja, aber Sie.
In einem Rechtsverfahren bestehen zu können.
Meistens erst viel zu spät.
Nein, ich brauche die Argumente von Anfang an.
Ja, eben, man braucht sie eben von Anfang an, das finde ich auch.
Also im schönsten Fall muss ich sie gar nie erläutern, oder? Aber in einem Rechtsform muss ich sie erläutern. Wenn ich keine Argumente habe, ja, dann hat der andere recht, das ist klar.
Klingt so selbstverständlich, aber vielen ist es nicht bewusst. Ganz ehrlich.
Das ist so, ja.
Dann hilft Erfahrung, oder?
Wenn
sagt, habt ihr halt dann wenig Erfahrung, habt, da braucht es Aufklärung. Aber was sind dann
durch den Architekten?
Weil die sind vorhanden, oder? Also die sind ja jetzt schon.
Die sind natürlich die Rolle der Architekten absolut in der Verantwortung, oder? Also ich glaube, da können wir uns unbedingt, dass wir das natürlich auch anstoßen. Also ich sehe wie unbedingt auch als intellektuelle Auseinandersetzung, oder? Mit als Zukunftsmodell, oder wie wollen oder können wir leben in der Zukunft und welchen Beitrag leisten wir dazu, oder? Und da sehe ich uns unbedingt in dieser Verantwortung, den wir wahrnehmen müssen. Und natürlich in dieser Kommunikationsrolle auch, oder? Weil du sagst es richtig, dieses Storytelling, das ist auch in der Architektur unbedingt wichtig, und zwar nicht das quasi überreden, sondern eben eine überzeugende Argumentationskette zu finden, warum das eben wirklich diesen Wert auch in sich hat.
Und unsere Generation ist ja geschult, das Storytelling fürs Stilistische, Architektonische, Gestalterische, aber hier geht es um eine ganz andere Argumentation.
Im Sinne einer Risikoabwägung.
Genau, Risikobetrachtung,
Bauherrschaften. Mhm. Und da erlebe ich natürlich auch Architekten, oder? Also, ja, das war so. Ich glaube das nicht.
Aber da sind
wir
auch
nicht, dass wir das
von Seiten Behörde sind wir da auch verpflichtet, auf gewisse Risiken hinzuweisen. Zwar die willkommen zu heißen, die Investoren auf Stadtgebiet, aber gleichzeitig zu sagen, wir sind nicht das einzige Gegenüber. Es gibt vielleicht noch eine Direktanwendung Bundesaufgabe, dann habt ihr dann den Kanton und den Bund und die Kommission und so. Also, dass man wie auch wirklich offen von Anfang an begleitet und sagt, das ist komplex, aber wir wissen es und wir begleiten euch.
Das war ein wesentlicher Ausschnitt des insgesamt sehr spannenden Gesprächs, das ich mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachdisziplinen zum Thema Weiterbauen und die Rolle der Raumplanung beim Weiterbauen führen durfte. Natürlich sind nicht nur Antworten, sondern vor allem auch Fragen aufgetaucht. Im nächsten Podcast werden wir die Erkenntnisse aus dem Gespräch gemeinsam mit unseren Raumplanern reflektieren und den einen oder anderen Punkt kritisch hinterfragen. Natürlich interessiert mich dann vor allem, wie machen wir es nun weiter mit dem Weiterbauen in der Raumplanung? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Metron Podcast. Architektur und Planung. Wir gestalten Lebensräume und sprechen darüber.